Ganz herzlich guten Abend miteinander. Dann möchte ich jetzt noch beten für die Predigt. Vater im Himmel, ich bin jetzt ganz abhängig von dir. Es darf mir gut gehen, körperlich, trotzdem stehe ich in Schwachheit da, bin darauf angewiesen, dass dein Heiliger Geist mir jetzt hilft. Und darum bitte ich auch das Wort auf guten Boden fällt und viel Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Lob und Dank. Amen. Ja, ich habe mich sehr auf das heutige Thema gefreut. Fürbitte bewirkt viel. Und ich möchte euch damit Freude machen, weil ich sicher bin, wenn wir da so ein Saal voller Gottesdienstbesucher haben, sind darunter ganz, ganz viele, die für andere Menschen beten. Fürbitte, das kennt wahrscheinlich jedes von euch. Vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal fast zu schwach. Ihr denkt, das, was ich erreichen möchte, ist so etwas Großes. Das kann ich auch nicht machen. Ich kann nur darum beten und ich möchte ihn eigentlich noch mehr in Bewegung setzen können, dass das dann geschieht. Aber ich muss es den Herrn wirken lassen. Vielleicht hat jemand auch schon gedacht, ich kann ja nur beten. Und heute Abend wollen wir schauen, dass das sehr, sehr wertvoll ist und auch viel bewegt. Und ich steige ein mit einem berühmten Mann, natürlich mit dem Abraham. Ihr wisst, dass er Fürbitte tat. Das ist euch allen vertraut. Und ich möchte da kurz durch diese Begegnung gehen, als damals drei Männer zu ihm kamen, zwei Engel und einer war der Herr. Und Abraham erhielt dann noch einmal die Verheißung, er werde einen Sohn haben und aus ihm würden viele Völker werden und er werde ein Segen sein und seine Nachkommenschaft würde für alle zum Segen sein. Diesmal war aber die Verheißung konkreter mit einem Termin, das tut sonst Gott eher nicht. Aber in einem Jahr ist es dann soweit. Dann wird Sarah ein Knäblein in den Ärmen halten, ihren Sohn. Aber das war nicht alles. Eigentlich hätten die Männer wieder gehen können. Der Herr hätte wieder zurückkehren können und die zwei anderen weitergehen. Die waren nämlich auf dem Weg nach Sodom. Sie wollten sehen, ob es dort wirklich so schlimm ist, wie das Geschrei es ausgedrückt hatte, die zu ihnen in den Himmel gekommen war. Sie wollten sehen. Und da sagt der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Er wollte Abraham jetzt einweihen in das, was geschehen würde, demnächst in Sodom und Gomorra unten. Er wollte es Abraham nicht verbergen und als der Allwissende, der in die Herzen schaut, wusste der Herr, wenn ich das dem Abraham sage, wird er intervenieren. Diesen Ärger, in Anführungszeichen, es war kein Ärger für den Herrn, hätte er sich eigentlich sparen können, diese Auseinandersetzung und nichts sagen. Da sehe ich schon, der Herr wollte Abrahams Fürbitte. Die Fürbitte von dem Menschen, der sein Freund war, den er liebte. Wir sind auch Freunde, Freunde Jesu, seit wir ihn angenommen haben. Wir, die wir auf ihn hören auch. Er wollte diese Fürbitte. Und er ging dann weiter. Abraham erfuhr also, jetzt gehen die nach Sodom und schauen. Und er wusste, ja, und es ist auch so schlimm. Er ahnte das Schlimmste. Ich bin da übrigens im 1. Mose Kapitel 18 und das eine war Vers 17 und jetzt Vers 22. Die Bibelstellen sind wieder auf der Zusammenfassung hinten. Und da steht es, die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Mal schauen, ob da noch etwas weiteres kommt. Abraham blieb vor dem Herrn stehen, das wollte ich noch auch fürs Auge einblenden. Denn Fürbitter sind Leute, die vor dem Herrn stehen bleiben. Könnt vielleicht mal zu Hause googeln oder in der Konkordanz nachschlagen unter stehen bleiben. Das hat noch eine ordentliche Bedeutung im Wort Gottes. Hier das Stehenbleiben des Abrahams. Saul, der Junge, musste stehen bleiben vor Samuel. Den Knecht schickte er weg und sagte, du aber bleib hier stehen. Ich will dir sagen, was der Herr vorhat. Und in diesen Tagen habe ich von Priestern gelesen, die stehen blieben im Wasser des Jordans. Es staute sich dann auf und floss ab. Und dann wurde es trocken, dann blieben sie in der Mitte des Jordans mit der Bundeslade stehen und das Volk zog hindurch. Und eben Abraham als Fürbitter blieb stehen vor dem Herrn. Ich meine, manchmal geht das ja so schnell, weil wir oft und regelmäßig Fürbitte tun, können wir das manchmal schon recht gut. Und das läuft manchmal so wie am Schnürchen ab. Ich habe mal einen jungen Mann erlebt, ich musste schmunzeln vor einer Versammlung noch in Winterthur damals. Der segnete alle GVC-Gemeinden. Damals waren es sicher 7 und diese 7 Namen schaffte er in schätzungsweise weniger als 3 Sekunden. Habe ich gedacht, schön, du betest nicht zum ersten Mal für diese Gemeinden. Aber manchmal ist es uns fast selber zu schnell oder wir sind am Morgen und wollen noch unsere Fürbitte dem Herrn bringen und sind in Eile und das läuft dann wie am Schnürchen und da dürfen wir manchmal auch stehen bleiben. Stehen bleiben und sagen, du Herr, ich meine das wirklich, ich danke, dass du so schnell hören kannst, wie ich rede, aber bitte. Und bitte gib durch den Heiligen Geist auch dieser Bitte ein Gewicht vor dir. Ich bete manchmal beim Spazieren, dann bleibe ich buchstäblich ab und zu spontan stehen und merke dann, bekommt das noch für mich eine größere Tiefe, eine größere Ernsthaftigkeit, also stehen bleiben, vielleicht mal etwas unterbrechen. Und wirklich einen Moment innehalten in der Fürbitte. Und nun kommt dieses Gespräch, das ihr sicher auswendig kennt, darum lese ich es nicht vor. Abraham hat meiner Meinung nach einen Hauptgedanken jetzt. Sodom, da ist mein Neffe Lot mit seiner Familie, mit der Frau und seinen 2 Töchtern. Der darf aber nicht umkommen. Und es ist interessant, natürlich lesen wir nie ganz alles, was gesprochen wurde. Nicht alles wurde aufgeschrieben in der Bibel. Wir lesen jedenfalls nicht, dass Abraham gesagt hat, du aber bitte rette meinen Neffen Lot, sondern er redete von 50 Gerechten, die vielleicht dort sein könnten. Und hoffte, Lot gehöre auch dazu. Und sagte, aber Herr, bitte vernichte doch nicht die 50 Gerechten mit den Ungerechten. Das passt nicht zu dir, also so kenne ich dich nicht. Also du bist gerecht, das machst du doch nicht. Und der Herr hat das bejaht. Jawohl, wenn ich 50 Gerechte finde, will ich das nicht tun. Und dann war das noch nicht zu Ende. Ihr wisst alles, wie der dann runterging, der Abraham, auf immer weniger und weniger und weniger. Und letzten Mittwoch bin ich über euren Könitzer Berg spaziert durch den Wald und dort war ich gedanklich bei dieser Szene und dachte, das möchte ich gesehen haben. Abraham hat ja nicht eine Begegnung mit dem Herrn in seiner Herrlichkeit. Da wäre er zu Boden gefallen. Daniel war mal ich weiß nicht, wie lange krank nach so einer Begegnung. Johannes fiel zu Füßen Jesu wie tot und musste dann aufgerichtet werden. Der Herr war wirklich in Menschgestalt vor ihm, und Abraham hatte trotzdem eine gewisse Scheu vor ihm. Im Laufe des Gesprächs hat er sich dann entschuldigt und gesagt, aber jetzt bitte, werde nicht zornig, wenn ich nochmals komme. Nochmals ein bisschen runtergehe. Und jetzt will ich nochmals kommen, bitte hab Geduld und so. Und könnt ihr euch jetzt einfach den Gesichtsausdruck des Herrn vorstellen, wie er Abraham angeschaut hat? Wenn da in dieser Mimik allein nur eine Spur von Verärgerung, von Ablehnung gewesen wäre, Abraham wäre bei 50 geblieben und hätte aufgehört. Vielleicht hat der Herr ein bisschen genickt sogar, ich weiß es nicht. Darf man das so ausmalen? Jedenfalls merke ich, Abraham hat mit 50 begonnen und nicht aufgehört. Er wurde ermutigt, ich meine, der Herr gab ihm zu verstehen, mach weiter. Es gefällt mir, wie du für diese Menschen einstehst. Mach weiter. Ich bin sicher, der Herr hatte ein Ja für diese Fürbitte. Und er hörte das gerne, viel lieber, als wenn Menschen sich über die anderen beklagen. Natürlich dürfen wir auch vor dem Herrn mal klagen, wenn Menschen es uns schwer gemacht haben, aber am liebsten nur vor dem Herrn allein dann. Er kann damit umgehen. Andere Menschen kriegen schon ein Problem damit. Aber Gott hatte Freude. Und ich lese dann weiter, was da in Sodom vor sich ging. Diese Engel hatten ihre liebe Mühe, diesen Lot mit seinen Leuten aus der Stadt buchstäblich zu reißen. Ich lese es uns vor, denn das ist alles auch noch ein Resultat von Abrahams Fürbitte. Als nun die Morgenröte aufging, wir sind jetzt also in Sodom unten, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Einmal sagten sie, wir können gar nichts ausrichten, solange du noch da bist. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Wir wissen, Gott wollte dieses Gericht bringen, aber Gott wollte verschonen. Gott will verschonen. Und ihr nehmt die Offenbarung durch mit so vielen Details, von denen man langsam merkt, dass so etwas denkbar ist. Aber der Herr will uns verschonen. Nach den Sendschreiben sind die Gemeinden nicht mehr da. Nach der Zeit der Gemeinde, die ist dann vorbei, wenn dann diese schlimmen Dinge kommen. Und der Herr nimmt seine Brautgemeinde zu sich. Der Herr will verschonen. Er will verschonen. Die, die er gerecht gemacht hat durch Jesu Blut. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Das ist gewaltig. Er dachte an Abrahams Fürbitte. Und wie gesagt, den Satz, bitte Herr, errette meinen Neffen, habe ich nicht mal gelesen. Vielleicht wurde der im Laufe dieses Gesprächs gesagt, aber es steht jedenfalls nicht in der Bibel. Aber der Herr wusste, dass Abraham für Lot hier in den Riss trat. Was für einer war denn dieser Lot? Wir wenn wir neutestamentliche Befehle lesen, kommen uns manchmal andere in den Sinn, für die das eigentlich gelten würde, die das zu Herzen nehmen sollten. Nun, Lot hatte noch nicht das Neue Testament, aber wir würden wahrscheinlich über ihn auch richten und sagen, er hatte die Welt lieb, oder? Er musste ja nicht unbedingt in die Stadt Sodom hineinziehen. Das Stadtleben mit all seiner Sünde zog ihn an. Er hatte die Welt lieb und dann saß er im Tor. Das konnte auch bedeuten, dass er irgendeine Verantwortung für die Stadt übernommen hat, dass er in einem Amt war. Dann war er einer, der am fremden Joch mit den Ungläubigen zog. Aber Gott wollte ihn verschonen, wegen Abraham. Und wurde jetzt Lot einfach errettet vor diesem Feuer- und Schwefelbrand da? Ist er auch im Himmel? Ich kenne liebe Menschen, die halten das für einen Skandal, für skandalös, was das Neue Testament über Lot schreibt. Aber der wollte sich ja von dieser Stadt nicht lösen und da wollten ihn die Engel in die Berge schicken und er sagt, oh nein, wenigstens ein Städtlein, nach Zoar, lass mich bitte fliehen. Und die Engel sagten, okay, ich will das Städtlein verschonen, kannst dorthin gehen. Also wenigstens ein bisschen Stadt musste es sein. Also ich würde gerne aufs Land ziehen, ehrlich gesagt. Obwohl, also Bern ist eine wunderschöne Stadt, da geht man ja gern hin. Also, er hatte die Welt lieb. Aber Petrus in seinem zweiten Brief, im Kapitel 2, redet er von Lot. Da redet er auch davor, dass Gericht über die Gottlosen kommt. Das ist sicher. Das sagt die Heilige Schrift, unsere Bibel, immer wieder. Gott hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten. Er hat ihnen gezeigt, passt auf, ohne Gott zu leben und selbstherrlich und mit aller Ungerechtigkeit, Hauptsache ich habe mein Vergnügen, das führt zum Untergang. Das wollte er für alle Zeit die Menschheit lehren. Und dann schreibt aber Petrus, ich bin im 2. Petrusbrief, Kapitel 6, unterdessen im Vers 7, er hat den gerechten Lot errettet. Jahrhunderte nach Lots Leben, Lot ist schon längst in der Ewigkeit, vom Heiligen Geist inspiriert, schreibt Petrus vom gerechten Lot. Und ich kenne Menschen, die halten das für skandalös. Aber der doch nicht. Und wie es dann weiterging mit seinen Töchtern, er ging ja dann doch in die Berge. Und es war ihnen möglich, den Papa betrunken zu machen, mit ihrem Vater zu Söhnen zu kommen. Furchtbare Geschichte. Inzuchtgeschichte. Der gerechte Lot. So schockierend ist Gottes Gerechtigkeit für Menschen. Jetzt stell dir mal die Menschen vor, für die du betest. Dass es dann heißt, der gerechte Heire und die gerechte Josephine oder wer sich was, du kennst die Namen. Dass es vor Gott heißt, der gerechte und dann der Name. Oder die Namen, die du immer wieder nennst im Gebet. Das dürfen wir erwarten. Das Gebet gefällt Gott. Wir dürfen stehen bleiben. Ich will schauen, ob ich da das nächste auch drin habe. Genau, der Satz, da seht ihr schon das Feuer. ist zwar nur ein schönes Morgenrot an der Sihl, ist nicht Sodom und Gomorra, aber der Herr dachte an Abraham und rettete. Wir wollen nicht zu wenig erwarten von unserer Fürbitte. Seien wir nicht so bescheiden. Bleiben wir stehen vor dem Herrn. Sagen, aber du, das ist mein Enkel. Du, das ist meine Nichte. Sie ging sogar als Kind in die Sonntagsschule vielleicht oder was auch immer. Aber du, Herr, ja, bleiben wir vor dem Herrn stehen. Wir denken, ja natürlich, also Abraham, das war ein ganz besonderer Mann. Ja, wenn der betete, hatte das natürlich einen besonderen Einfluss bei Gott. Aber wer bin ich schon? Ich habe erst kürzlich einen süddeutschen Ausdruck kennengelernt, der kommt an vielen Orten fast in jeder Predigt vor. Du bist nicht ein Hämpfli-Bämpfli. Ich weiß nicht, ob man das in Bern sagt, aber ich habe es beim ersten Mal verstanden, obwohl ich es nicht kannte. Also ich bin nicht einfach so unbedeutend. So ein Nichts und Niemand, so ein kleiner, unscheinbarer, unwichtiger. Ja, ich will gering von mir denken, ich will noch niedriger sein, auf alle Fälle. Aber ich will wissen, dass der Herr Freude hat, wenn ich vor ihm stehen bleibe. Und er Zeit hat. Sagt, red nur weiter. Ja. Es ist ganz in meinem Sinn, was du bittest. Ich habe ein Herz zu retten. Mach nur weiter. Einer, Hesekiel, hörte einmal vom Herrn, wie sehr der Herr sich einen Fürbitter gewünscht hätte. Hesekiel 22, Vers 30, redet der Herr, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und von mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. Einen, der Fürbitte getan hätte, der stehen geblieben wäre vor dem Herrn, der es ernst genommen hätte, wenn der Herr eben Schlimmes ankündigte und stehen geblieben wäre und gesagt, aber Herr, also bitte, ja, dann wenigstens vernichte nicht noch die wenigen Gerechten mit den anderen oder strafe sie nicht alle und irgendwie in den Riss getreten wäre, einer. Er sagt nicht mal, was für einer, also wenigstens ein König oder ein hoher Priester. Einfach einer, einer, ein Fürbitter. Gott lügt nicht. Zu jener Zeit fand er keinen. Einer, einer, der in den Riss trat. Und da kommt uns dann bereits ein nächster Mann in den Sinn, nachdem wir Abraham betrachtet haben und ich höre es fast schon flüstern, Mose natürlich. Wollen wir uns auch noch zu Gemüte führen? Und dann denken wir, ja, ja, Abraham und Mose. Nein, nein. Sie waren auch Sünder, sie konnten auch versagen, ja. Aber es war ihnen ernst. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, ich bin in 2. Mose Kapitel 32 unterdessen, von Vers 9 an. Es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Ich aber will dich zu einer großen Nation machen. Und wir wissen, wie Mose darauf reagierte. Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euch in euren Nachkommen geben, das werde ich für ewig in Besitz geben. Vielleicht argumentieren wir manchmal auch mit Gott, wollen ihn davon überzeugen, er müsse uns erhören. Ist nicht nötig, weil wir seine Kinder sind. Und er ist ganz Ohr, wenn wir vor ihn treten und unsere Fürbitte und auch sonst Gebetsanliegen bringen. Ist eigentlich nicht nötig, aber wir enttappen uns immer wieder beim Argumentieren und sagen: Aber weißt du, Herr, das wäre ja dann auch etwas, also das, ja, da könnten Leute da vielleicht sogar gläubig werden, wenn du jetzt mir ein Wunder schenkst und das und jenes, weißt du, und das wäre gut für dich und für dein Reich. Hat jetzt Mose da argumentiert, man könnte es meinen, wenn er von der Ehre Gottes redet. Aber ich finde es erstens einmal gut, dass er dem Herrn schon sagte: Du hast schon so viel in das Volk investiert. Das kannst du doch jetzt nicht einfach abbrechen. Du bist doch nicht einer, der etwas anfängt und dann aufgibt. Nicht wiederum zu sagen, also weißt du Gott, also sonst ja, ist deine Ehre ein bisschen in Schieflage geraten, sondern aus tiefstem Herzen: Das kann doch nicht sein. Gott hat Verheißungen gegeben und er hat schon vieles getan. An Verheißungen erinnern, das ist immer gut. Und auch erinnern, er hat schon so viel Gutes getan. Wir müssen dem Herrn nicht aufzählen, was die Menschen, die wir lieben und die vielleicht vor vielen Jahren sich mal bekehrt haben, jetzt aber nirgendwo mehr dabei sind, in keine Gemeinde gehen und sich nicht mehr groß um Gott kümmern. Wir müssen dem Herrn doch nicht aufzählen. Doch nicht aufzählen, was jetzt bei denen alles in Schieflage geraten ist. Oh Herr, jetzt, die machen ja gar nicht mehr ernst, du. Oh. Wir wollen ihm sagen: Du, der hat angefangen. Ich war dabei, als er als Kind eingesegnet wurde in der Gemeinde. Ich war dabei. Bei einer Cousine meiner Frau sage ich: Du, die ist mit mir getauft worden. Glaubenstaufe, also schon erwachsen. Du, also, da hast du was angefangen, da hast du noch etwas vor. Herr, ich erinnere den Herrn auch an das, was er schon getan hat. Wir haben Bekannte. Es gab eine Zeit, da sagten sie: Wann immer wir für die beten, das erhört der Herr. Der Knabe wurde schon aus Todesgefahr errettet, war sehr krank schon, bevor er jährig war. Er musste ins Spital und später haben wir von einer Zuteilung gebetet in die richtige vierte Klasse und der Herr hat erhört. Und ich habe gesagt: Ja, du, der Herr erhört ja immer, wenn wir für die beten. Der Herr hat Gutes getan. Im Hauskreis haben wir eine Menge Gebetsanliegen schon erhört. Wir sind ein kleiner Hauskreis, eigentlich zwei sogar, einer von fünf Personen und einen anderen haben wir noch, der ist jetzt aber in Ruhestand wegen dem Virus, aber da sind wir zu viert und haben schon viele Gebetserhörungen erlebt. Dann wurden wir eins und haben gebetet. Und wir dürfen den Herrn an das Gute erinnern, wir dürfen uns erinnern, das ist biblisch, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat oder was er an denen Gutes getan hat, für die du betest. Er hat sicher schon viel Gutes getan und er ist noch nicht zu Ende. Und Gottes Ehre war wirklich Mose ein Herz zu anlegen. Das war echt. Er hatte erlebt, was die Ägypter für einen Götzenkult trieben. Er war darin erzogen worden, wurde dann in die Wüste genommen, in ein Timeout von 40 Jahren. Und dann hat er erlebt, wie diese Götter alle blamiert wurden. Denn jede Plage blamierte irgendeinen Gott. Der Nilgott wurde blamiert. Der lebensspendende Nilgott, als das Wasser zu Blut wurde, die Fische starben und stanken, das war furchtbar. Oder der Sonnengott, als plötzlich Finsternis im ganzen Land war. Und jetzt sollten diese Ägypter, die das überlebt haben und sich noch daran erinnern, sagen, ja, aber der Gott, der ist auch nicht so stark. Der konnte sein Volk zwar herausführen, aber nicht hineinführen. Nein, er ist Anfänger und Vollender. Diese Ehre soll er haben. Es geht nicht nur allein darum, dass unsere Lieben im Himmel sind. Doch, das ist uns wichtig, aber es ist Ehrensache für den Herrn. Es ist Ehrensache. So hat Mose argumentiert und wir lesen dann, das war noch dieser eine Mann, der in den Riss treten konnte. Hier sind nur ein paar Blümlein in einem Riss. Aber so leuchten wir auch, wenn wir uns in den Riss stellen. Dann sind wir in Gottes Augen so schön wie diese Blümlein. Und ich meine, dem Mose haben wir auch noch erflehte, den Herrn, seinen Gott an. Und da gereute den Herrn das Unheil. Er gereute, er bereute es und er tat es nicht. Das soll uns ermutigen. Immerhin hat Jesus gesagt, der Kleinste im Neuen Testament ist größer als der Größte im Alten Testament, das war Johannes der Täufer. Also jedes von uns ist sogar größer als Johannes der Täufer. Also wir haben einfach ein großes Gewicht vor unserem Gott. Wir sind ihm so unendlich wertvoll und wichtig. Und es ist in seinem Sinn, wenn wir um Errettung beten. Auch sonst Errettung aus momentanen Nöten heraus. Aus Situationen. Er ist der Retter Gott. Er freut sich. Natürlich ist dieser eine, der in den Riss getreten ist, in ganz besonderer Weise unser Herr Jesus Christus. Dieser eine, der bewirkt, dass wir nicht in das Gericht kommen. Gericht kommt. Was wir jetzt erleben, ist nicht Gericht. Es ist immer noch Gnadenzeit. Und vor dem Gericht will er die Brautgemeinde zu sich in Sicherheit bringen. Wenn er schon den Lot herausgeführt hat und herausgezerrt hat. Ja, es heißt sogar, dass auch der böse Mensch, der kommen soll, noch aufgehalten werde. Da gehören wir mit zu den Aufhaltern. Wir sind uns das nicht bewusst. Da ist noch etwas und jemand, der das aufhält. Wir denken, das ist die Gemeinde, Es ist der Heilige Geist, der in den Kindern Gottes wohnt. Gott will retten. Unbedingt. Und unser Herr Jesus, der hat das Werk für uns vollbracht. Wir wollen jetzt noch ihn anschauen. Lukas 22. In der Nacht seines Verrates war das. Lukas 22, Vers 31 und 32. Da verrät uns Jesus etwas über sein Gebetsleben. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, Petrus reagierte dann, er hätte beinahe gesagt, Herr, ist doch nicht nötig, also ich bin zu allem bereit. Und Stunden später merkte er, wie schwach er war. Ach, das tut mir so leid. Das tut so weh, wenn man merken muss, es ist heilsam, aber das tut so weh. Wenn man merken muss, dass man das nicht sein kann, so mit eigenem Mut, eigener Kraft, eigenem Willen nicht das sein kann, was man eigentlich sein möchte und sollte, das tut so weh. Ich leide immer mit Petrus mit, wenn ich das lese. Ach, da denke ich, ja, der arme Kerl. Aber der Herr hat ihn natürlich zurechtgebracht. Es hat ihm gut getan. Er musste ein bisschen merken, wer er ist. Jeder Mensch muss merken, wer er ist. Das ist eine Gnade. Dafür beten wir. Und jeder muss merken, wer er ist. Aber Jesus hat bereits für Simon gebetet. Fürbitte getan. Er wusste, das wird Simon durcheinander bringen. Und nachher wird er sehen, dass ich verhaftet werde und dann gekreuzigt und alles und dann sterbe ich. Und dann, das ist dann schlimm für ihn. Jesus hat Fürbitte getan. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon viel von Gottlosen oder Ungläubigen oder nicht mehr Gläubigen geredet, für die du betest. Ich habe auch mal selber gedacht, also meine Gebete sind eigentlich hauptsächlich, also jedenfalls die Namen von Menschen, für die ich bete, hauptsächlich solche, von denen ich denke, die sind noch nicht bekehrt. Ja, die brauchen es ja, oder? Die sind noch nicht auf dem Weg zum Himmel. Und die schon gläubig sind, das ist ja gut, oder? Aber ich habe dann gelernt, wenn ich durch die Briefe ging, wenn so Paulus mal schrieb von der einen Gemeinde, es ist, als müsste ich euch nochmals gebären. Ein zweites Mal. Ich habe euch schon geboren eigentlich, geistlich gesprochen. Es ist, als müsste ich nochmals Wehen leiden und euch ein zweites Mal auf die Welt bringen, weil ihr euch da abbringen lasst und wieder gesetzlich werdet und meint, ihr könnt Gott nur gefallen, wenn ihr alles einhaltet nach dem alten Bund. Paulus hat sehr viel für Gläubige, für Bekehrte gebetet. Er hat viel gebetet. Einmal hat er den einen gesagt, ihr müsst wissen, was ich für einen Kampf für euch habe, für einen Gebetskampf. Der hat intensiv für Gläubige gebetet. Und der Herr Jesus hat das auch getan, dass der Glaube nicht aufhöre. Menschen aus Ländern, in denen man nicht in Freiheit sich zu Jesus bekennen kann, äußern oft, man solle beten, dass sie im Glauben bleiben, dass sie treu bleiben. Nicht mal, dass das aufhört, das bete ich aber auch. Sage aber, Herr, das sind jetzt schon viele Jahre in diesem Land, dieser Herrscher, schon sein Vater, und jetzt, das ist ja furchtbar. Und das ist doch jetzt sicher bald genug, bitte, schenk eine Wende. Du hast schon andere böse Regime einfach zu Ende gehen lassen. Das dürfen wir tun. Aber die wollen auch vor allem diese Fürbitte, dass ihr Glaube nicht aufhört. Das kann man in den Heftlein lesen, in den Informationen von Organisationen, die verfolgte Gläubige unterstützen. Und Jesus hat so für Petrus gebetet. Dann in Johannes 17 auch einige Anliegen. Es wäre ein Thema für sich jetzt, Gebet für Gläubige. Ich habe jetzt viel vom Gebet von solchen geredet, die eben errettet werden müssen, wie der gerechte Lot. Wie der Lot, der nicht raus sollte aus Sodom. Ja, aber die Gläubigen, die Gemeinde braucht unsere Gebete. Und ich danke auch allen Montagabendbeterinnen und Betern für eure Fürbitte für die Gemeinde, für Leiter, für Einheit in den Gemeinden, zwischen den Gemeinden, für ein Erkennen von dem, was gut ist für die Gemeinde, welche Schritte die richtigen seien. Jetzt musste viel entschieden werden. Seit Februar viele Entscheidungen wurden getroffen. Und als ich dann Kritik hörte von der Gemeindeleitung, ja was, jetzt haben die Gottesdienste eingestellt, schon einen Vortag, einen Sonntag früher als man musste und so, habe ich gedacht, ich will diese Leiter segnen, ich bin sicher. Sie bewegen diese Entscheidungen im Gebet vor Gott. Vielleicht fasten manchmal einige sogar. Da muss ich sagen, das steht mir schlecht an, dann ihre Entscheidungen zu kritisieren. Sie haben etwas auf dem Herzen. Sie wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und treffen Entscheidungen und gibt es für mich eigentlich nur eines, was angemessen ist, die Leitung zu segnen. Und den Vorstand oder die Ältesten oder was auch immer, die da mitberaten, mitbeten. Eigentlich ist nur etwas für mich angemessen. Nicht so, ja, naja, also das ist jetzt wirklich, also ich meine, die sollten doch etwas ganz anderes machen und so. Und am liebsten würde ich dann vielleicht sogar mit meiner Idee von der Gemeinde ein paar Leute mitnehmen, die das auch finden und mit ihnen eine neue Versammlung machen. Nein, es gibt nur eines. Das geschieht ja, ihr wisst ja, wovon ich rede, das passiert in der Landschaft, nicht in der GVC, gell? Aber das passiert ja überall, einfach Jahr raus, Jahr rein. Und für mich, also der Herr möge mich beharren. Lilian, du hast gehört, was ich gesagt habe. Ich sage, du, den Bernen hast du gesagt, es gibt nichts anderes als segnen. Nur segnen und Fürbitte tun für die, die die Verantwortung tragen, die du selber gar nicht hast. Ist aber besser zum Wissen meinst. Also das steht mir schlecht an. Jesus hat gesagt, ich bin nicht mehr von der Welt, also Johannes 17, 11 und 15. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Das ist der Name Jesus. Der soll nicht stiller werden. Eine ganze Reihe von Liederbüchern, und es ist auch ein Lied selber, hatte den Titel Jesu Name nie verklinget und er soll nie verklingen. Auch wenn es weniger Probleme macht, wenn man von Gott redet, ja, als wenn man den Namen Jesus nennt. Aber in diesem Namen sollen wir erhalten bleiben. Das hat Jesus gebetet. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Da bittet er um das Einssein. Eine Herzenshaltung, des Segnens, auch des Akzeptierens. Es gibt Leiter, die haben das Sagen. Es ist eine Gabe des Herrn an die Gemeinde. Er hat Helfer auch eingesetzt, solche, die die Gabe haben zu helfen. Und viele Gaben hat er an die Gemeinde gegeben, Ämter und darunter auch Leiter. Luther schreibt noch Regierer, so steht es in der alten Luther-Übersetzung. Die wollen wir segnen, die haben es schwer. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Unsere Bewahrung vor dem Bösen ist Jesu Herzensanliegen. Und wenn wir auch dafür beten, für andere Gläubige, unsere Glaubensgeschwister, dann sind wir da ganz mit dem Herrn Jesus eins. Triumphierend kann Paulus dann über unseren Herrn Jesus im Römer 8, Vers 34 schreiben: Wer will verdammen? Wer will verurteilen? Zu ewigem verloren sein? Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wenn wir denken, dass der Herr Jesus jetzt doch schön haben könnte, er hat es auch schön. Er ist am schönsten aller Orte. Aber er arbeitet, er vertritt uns. Und wie gesagt, wenn wir uns beklagen über Menschen, das ist nicht in seinem Sinn. Seine Aufgabe ist, uns zu vertreten. Und die Menschen, die wir vielleicht kritisieren würden, und denken, die sind doch gläubig, die sollten doch aber. Ja, die sind vielleicht nicht mal recht bekehrt oder ich weiß nicht was. Seine Aufgabe ist es, einzutreten. Seine Aufgabe. Vertreten und sagen: Vater, schau mal, ich habe für sie bezahlt. Er ist durch sein Eigenblut hineingegangen. Ins Allerheiligste, durch sein Eigenblut. Der einzige hohe Priester, der als Opfer, um hineingehen zu dürfen, sich selber hat opfern lassen und sein eigenes Blut hineinträgt. Der einzige. Die hohen Priester im Alten Bund durften das Blut von Opfertieren nehmen und hineintragen. Jesus ist eingegangen in das Heiligtum im Himmel durch sein eigenes Blut und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ich zitiere jetzt noch Stellen aus Hebräer 5, Kapitel 5 und Kapitel 9. Und er reinigt auch unsere Gewissen, rüstet uns aus, ihm zu dienen in alle Ewigkeit. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Und die Berufenen, und das sind wir, die wir den Ruf gehört und angenommen haben, den Ruf zu Jesus zu kommen, wir werden das verheißene Erbe empfangen. Nur bleiben, das ist wichtig. Jesus vertritt uns und er ist der, der immer erhört wird. Das sagt er vor dem Grab des Lazarus. Ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Und du hast mich schon erhört. Und nachher rief er: Lazarus, komm heraus. Jesus wird erhört. Und so will ich mit dem Gedanken schließen, dass wir ja bei unserer Bekehrung nicht einfach eine ewige Lebensversicherung abgeschlossen haben. irgendwie das geregelt haben, etwas Amtliches, etwas ja, geregelt haben, sondern wir haben uns mit Jesus eins gemacht. Ja, es ist geregelt, Lob und Dank, wer an mich glaubt. Ja, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Davon haben wir heute geredet. Das Gericht kommt. Aber wer an ihn glaubt, sich mit ihm eins macht, kommt nicht in das Gericht. Und so dürfen wir eben auch in der Fürbitte mit ihm eins sein. Uns mit ihm eins machen. Wir schauen, ob ich nochmals einen Vers veranschaulicht habe. Da ist nochmals das Wunderbare, was Jesus tut. Wer will verdammen? Ihr wisst ja, dieses IHS, das ist noch die alte Abkürzung für Jesus, denn das H ist im Griechischen ein E. Sonst haben sie noch das Epsilon. Aber das H ist ein helles E. Das ist die Abkürzung für Jesus, der helle Morgenstern. Das hat mir so gefallen, als ich dort am Kloster Pfarr zwischen Zürich und Baden vorbeispazierte vor vielen Monaten. Das musste ich fotografieren und viel Himmel daneben lapsen, damit noch ein Bibelvers Platz hat. Aber das passt jetzt wirklich. Dieser strahlende Jesus vertritt uns zur Rechten Gottes. Ja, er ist jetzt dort, wo alles nur strahlt und herrlich ist. Und so wollen wir auch einfach Menschen vertreten vor Gott, für sie beten. Und jetzt hatte ich einmal nochmals einen anderen. Seht ihr schon, was wir dann zum Schluss noch singen werden? Aber jetzt habe ich ein bisschen da gewütet. Aber ich erinnere noch mehr als an den Satz, ich suchte einen, der in den Riss treten würde. Ich suchte einen und jetzt soll es nicht mehr heißen, ich fand keinen. Wenn ihr dann die Stelle nochmals durchgeht, Hesekiel 22, 30 war es, wenn ihr da nochmals durchgeht, dann setzt dorthin euren Namen bei keinen. Aber ich fand Rosemarie. Aber ich fand Heinz. Aber ich fand, setz deinen Namen ein. Er hat dich gefunden. Er hat dich gefunden, um dich zu retten. Jesus tritt für dich ein. Lob und Dank. Wir sind einfach verwöhnt. Ich komme mir manchmal vor wie ein Trittbrettfahrer. Ihr kennt den Ausdruck, heute ist das bei der Eisenbahn nicht mehr möglich. Die haben keine Trittbretter mehr, aber von früher konnte man noch aufspringen und sich irgendwie festhalten. War natürlich gefährlich, wie ein Trittbrettfahrer, der eine Leistung bezieht, die er nicht selber bezahlt hat. So komme ich mir da manchmal vor, auch wenn ich denke, wie viel Fürbitte ich aus eurer Mitte erhalten darf. Was für eine Gnade. Was für eine Liebe von euch auch. Und wir haben uns mit ihm eins gemacht. Und es soll dort heißen, aber ich fand, und dann dein Name. Dich hat er gefunden, um immer mit dir zusammen zu sein, aber auch, damit du für den einen und anderen in den Riss trittst und erwartest, mein Gebet bewirkt etwas. Ich bin nicht Abraham, ich bin nicht Mose, ich weiß. Aber ich bin ein Kind Gottes und ein Bruder oder eine Schwester von Jesus Christus. Ich habe Beziehungen zur höchsten Macht, die es überhaupt gibt. Lob und Dank. Ich wollte euch ermutigen, euch auch Jesus groß machen. Am Kreuz hat er Fürbitte getan. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was er tut. Der wunderbare Jesaja-Abschnitt von Kapitel 53, Meistens sagt man nur, und bis in seinen Wunden sind wir geheilt, aber lest das ganze Kapitel, da steht auch, er hat für die Übeltäter gebeten. Das wurde schon vorausgesagt und ist erhört worden für dich und mich und wird noch für viele erhört. Der Herr möge uns einfach den Wert unserer Fürbitte, die uns vielleicht manchmal so schwach vorkommt, denkst, ich müsste doch viel mehr, ich müsste doch den Himmel bewegen können mit meinem Gebet. Also, ja. Ich empfinde es als wenig. Nein, es hat viel Gewicht. Von Herzen. Menschen, die du liebst, diese Liebe trägt und hat Gewicht vor dem allmächtigen Gott und vor Jesus Christus. Der Herr möge dich ermutigen und weiterhin noch in freudiger Fürbitte erfüllen. Amen. Vater im Himmel, so danke ich dir ganz herzlich, durften wir das jetzt miteinander anschauen. Danke herzlich, dass du uns motivierst zur Fürbitte. Du willst und du willst erhören. Welch eine Freude, wenn wir in der Herrlichkeit sein werden, noch erkennen, wie viel du erhört hast. Menschen, die dort sind, von denen wir befürchteten, sie würden abspringen vom Weg. Sie würden irgendwo anders hinlaufen jetzt, dir den Rücken zukehren. Wie werden wir uns freuen, wenn sie alle dort sind. Lob und Ehre und Anbetung dir allein. Amen. Ich denke, ihr habt es vorher gesehen, jetzt hoffe ich, dass ich da noch irgendwie wieder... Jetzt bin ich am Ende der Präsentation, ich hole es nochmals schnell, da könnt ihr nochmals still mitsingen, aber das Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus« bringt natürlich das zum Ausdruck. Darf ich euch bitten, zum Segen aufzustehen? Unser geliebter Herr Jesus Christus, unser Vater, unser hoher Priester, der für uns einsteht, möge uns segnen und behüten. Der Vater im Himmel möge sein Angesicht über uns strahlen, uns im Frieden bewahren, eure Schritt lenken zum ewigen Leben. Anfänger und Vollender sein von unserem Weg zu ihm hin. Wir danken und loben und preisen dich. Amen. Habt eine gute Zeit, kommt gut heim. Gottes reiches Segen miteinander.